2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Jetzt muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 3. Februar 2025. Es ist gut eine halbe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Heimspiel gegen den FC Augsburg vom vergangenen Samstag. Ja, trotz sehr guter Leistungen, vor allem in der Defensive, reicht es am Ende nur zu einem 1:1. Die Torschützen in ihrer Reihenfolge sind schnell erzählt. In der 17. Minute kann Philipp Treu ein Eigentor von Noaki Banks erzwingen. Es steht 1:0. Dabei bleibt es auch sehr lange Zeit in einer recht chancenarmen Partie. Was genau da los war, sprechen wir gleich noch drüber. Aber dann kommt die 83. Minute und mit einem ja zugegebenermaßen schönen Volley-Schuss kann Mert Kömür noch einen Punkt für die Augsburger rausholen. Und dabei bleibt es dann. Ja, darüber wollen wir sprechen. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder der Robert. Moin.
Hallo, moin. Wie geht's? Gut überstanden das Wochenende?
Ja, das könnte ich dich ja genauso zurückfragen. Du musstest ja auch noch nach Augsburg nach Hause fahren. Aber mir geht's soweit gut. Ja, danke der Nachfrage.
Also die Heimfahrt war problemlos. Da war in 6,5 Stunden zu Hause mit der Bahn. Das war perfekt. Die Hinfahrt hat, ja, die hat ein bisschen Nerven gekostet, weil wir sind der Zug ging um 4.04 Uhr in der Früh. Mit mir im Zug einen großen Teil der FCA Ultras. Und bis Göttingen war es sehr entspannt, 10 Minuten Verspätung, kein Problem. Und dann war ein Personenschaden auf der Strecke,
oh nein.
Also nicht an unserem Zug, aber die Strecke war halt gesperrt. Und dann ging es erstmal 20 Minuten zurück und dann über die Umleitung. Ich war um 15.20 Uhr auf meinem Platz auf der Pressetribüne im Millerntor-Stadion. Die Ultras waren, glaube ich, 10 Minuten früher dann im Gästeblock. Also es war spannend, aufreibend. Es hat dann am Ende noch geklappt, alles gut und es war halt ein langer Tag, der dann danach noch weitergegangen ist.
Genau, klingt auf jeden Fall ganz schön abenteuerlich und wenn du schon sagst, dass eure aktive Fanszene da teilweise mit im Zug war, das würde erklären, da haben wir uns nämlich gewundert, weil ich stand natürlich schon ein bisschen früher in meinem Blog, als du dann ankamst. Wir hatten ja auch noch geschrieben miteinander, wo du denn so steckst.
Ja.
Genau, und dann hatten wir uns gewundert, dass so quasi das mittlere Drittel war abgesperrt bei euch im Block. Und wir haben erst gedacht, okay, ist da irgendwie bei uns was kaputt gegangen, sind irgendwelche Stufen, dürfen nicht betreten werden oder so. Aber dann kam, wie du sagst, relativ kurz vor Anpfiff kam dann die aktive Fanszene dann noch mit rein und hat sich dann da positioniert. Also ich nehme an, dass da einfach für die Personen freigehalten wurde, dass man vorher mit Handy verständigt hat, Mensch, bei uns dauert es noch, könnt ihr irgendwie gucken, dass wir da zumindest problemlos dann unsere Plätze einnehmen können.
Ja.
Das habe ich mir dann im Nachhinein dann jetzt so erklären können.
So wird es gewesen sein, ja.
So oder so ähnlich, ja. Dann bist du im Stadion dann doch rechtzeitig angekommen. Schilder uns doch erstmal so ein bisschen, du warst ja jetzt schon einige Jahre nicht da. Wie war so der Eindruck des neuen Millerntors aus deiner Sicht?
Also wie immer beeindruckend, ja. Es hat weiterhin den Charme, auch die Sanierungen, die Neuerungen. Hat man schon versucht, einfach in dem Stil zu halten, dass es den Charme nicht verliert und das hat es auch nicht. Also, was mich besonders beeindruckt hat, das war die Mixzone. Ja, ist mit so einem Gitter, ist man getrennt von den Spielern. Das schaut aus wie in so einem Käfig, wie bei dem, wie heißt das? Ich komme jetzt nicht auf den Fachbegriff.
Bei MMA-Kämpfen.
Genau. So schaut es unten aus. Also von oben Gitter, unten Gitter und in der Mitte so vielleicht einen halben Meter Freiraum, wo man dann mit den Spielern sprechen kann. Also hat mich sehr stark daran erinnert. Und was mich wirklich beeindruckt hat, das war einfach die paar Minuten vor dem Anpfiff mit den Erinnerungen an den Holocaust und an die Befreiung von des KZ-Lagers Auschwitz. Also da habe ich Gänsehaut bekommen auf der Pressetribüne. Weil normalerweise ist es ja, glaube ich, so, mit dem Einlaufen, Beginn des Spektakels, mit den Hellbells und das so in Ruhe und dann die ganze Choreo mit den schwarzen Papieren und dann auch noch der Sprechgesang dazu. Also war für mich beeindruckend und hat mir wieder gezeigt, also St. Pauli ist wirklich eine der politischsten Fanszenen in Deutschland und auf der richtigen Seite.
Ja, danke erstmal für deine Eindrücke auch zur Mixed Zone. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das da so anders aussieht
ja,
als vielleicht anderswo.
Doch.
Genau, und dann hast du ja die Choreo schon angesprochen, die war ja auch groß vorher angekündigt, dass es da eine übers gesamte Stadion geben wird. Ich denke, viele werden auch die Bilder gesehen haben. Ich kann auch nochmal ein YouTube-Video, was ziemlich viral ging, in den sozialen Medien nochmal verlinken, falls jemand sich das nochmal auch visuell vor Augen führen möchte. Wir sprechen da jetzt hier nur drüber, können dann aber auch noch sagen, dass es dann quasi drei Zitate zu lesen gab, einmal auf der Nord, einmal auf der Gegengrade und einmal auf der Süd. genau auf der Nordstand zu lesen, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, ein Zitat von Paul Celan. Auf der Gegengrade, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Das ist sicherlich das, ja, wahrscheinlich auch mit das Bekannteste gewesen, weil Esther Bejarano auch hier in der St. Pauli-Fanszene sicherlich einigen ein Begriff ist. Von ihr stammt das Zitat. Und auf der Süd bei uns stand dann zu lesen, darüber zu sprechen ist unmöglich, darüber zu schweigen verboten. Ein Zitat von Eli oder Eli Wiesel. Genau, also sicherlich sehr stimmungsvoll und ja, wie du sagst, normalerweise ertönt dann Hell's Bells und das ganze Stadion rastet aus. Es war dann, ja, in dieser gespenstischen Stille die Mannschaften einlaufen zu sehen, die ja auch noch zusammen einen Spruchband, kein Vergeben, kein Vergessen hochgehalten haben. Das war sicherlich, ja, dem ganzen Rahmen angemessen auf jeden Fall.
Auch das Wetter hat gepasst mit den Nebelschwaden, die dann durchs Stadion gezogen sind. Also mit den natürlichen, die mit der Pyro aus dem FCA-Block zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit, die dann auch für die Unterbrechung gesorgt hat. Passt jetzt da nicht dazu, aber so die ganze Stimmung war einfach, ich finde, dem Anlass da angemessen, ja. Und das war ja dann auch Thema noch in der Mixung bei den Hamburger Kollegen, mit den Hamburger Spielern, wie man da dann umschalten kann und war beeindruckend, ja.
Ja, da hat vor allem Johannes Eggestein, glaube ich, gesagt, dass ihn das sehr beschäftigt hat, aber er dann natürlich Profi genug sein muss, um dann auch den Switch zu finden. Bevor wir jetzt den Switch zum Sportlichen machen, würde ich gerne noch, das war jetzt nicht am Anfang zu sehen, aber im Laufe des Spiels unten, also das konntest du quasi nicht sehen, weil die unter dir sitzen auf den Rolliplätzen. Unsere Menschen mit Behinderung haben auch an dem Zaun hinter sich einen Spruch quasi befestigt. Wir Menschen mit Behinderung haben Angst, fand ich insofern nochmal wichtig zu erwähnen, weil das sicherlich eine, oder kann ich mir vorstellen, eine Personengruppe ist, die von vielen halt immer noch nicht mitgedacht wird und gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, eine Personengruppe ist, die von möglichen Kehrtwenden oder Rechtsruck oder wie auch immer man es betiteln möchte, sicherlich noch stärker betroffen ist als wir anderen, die da nicht in dem Sinne mit Einschränkungen oder Behinderungen leben. Wollte ich auf jeden Fall dann noch mit erwähnen. Dann machen wir jetzt aber trotzdem den Switch auf den Platz. Du hattest im Vorgespräch gesagt, es würde ein zähes Spiel werden, ein schwieriges Spiel. Ist es das denn auch geworden aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall. Also St. Pauli hat sehr gut gespielt, taktisch sehr gut. Sie haben die Schwächen des FCA gut erkannt und auch ausgenutzt für ihre Angriffe und einfach das Spiel in der ersten Halbzeit bestimmt. Und man hat auch gesehen, warum sie die zweitbeste Abwehr in der Liga haben. Es hat eigentlich alles gepasst. Jetzt muss ich es aus Augsburger Sicht sagen, bis auf die Tore, ja. Sie haben einfach zu wenig aus ihrer Überlegenheit gemacht, weil einfach der Pass in die gefährliche Zone, die kam halt zu wenig. Und man muss sagen, die FCA-Innenverteidigung war an diesem Tag sehr stark und hat vieles noch gelöscht, bevor der richtige Brand entstanden ist.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Also je nachdem, welches Medium man fragt, waren es am Ende 5-2 oder 6-3 oder 6-2 Torschüsse. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Und ja, ihr macht halt aus zwei wirklichen, dann auch zählbaren Chancen, macht ihr halt ein Tor. Ja. Aber danach sah es ja lange nicht aus, wenn wir das jetzt nochmal von hinten aufzäumen oder von Beginn an. St. Pauli hat ja wirklich das Spiel dann schon stärker gestaltet oder war die bessere Mannschaft über lange Zeit. Ja. Wie hast du denn den ersten Treffer wahrgenommen?
Also sagen wir mal, St. Pauli sehr gut gespielt hat. Sie haben den Morgen Gulia Vogi so stark eingesetzt, also praktisch die linke Abwehrseite des FCA immer wieder beackert und bespielt. Und da war ja mit dem 18-jährigen Noaki Banks der Jungspund in der Innenverteidigung, den man auch immer sehr viel auf die Außenbahn rausgelockt hat, weil ja der Dimitrios Giannoulis den Part sehr offensiv spielt in den 3-5-2. Und Banks hat es eigentlich gut gemacht für einen 18-Jährigen. Ja, das war sein zweites Stadtelf-Einsatz. Bloß hat er halt kurz vor dem 1-0 verliert er den Ball im Aufbau auf FCA auf der linken Seite. Dann ging es relativ schnell. Dann ist die Flanke reingekommen. Der Marius Wolf hat nicht aufgepasst. Und es war, glaube ich, der Philipp Treu, der den Kopfball angesetzt hat, den der Finn Dahme ja wirklich noch sehr gut gehalten hat. Und dann der Nachschuss, der wahrscheinlich am Tor vorbei getrudelt wäre, wollte Noaki Banks in seiner, da war er ein bisschen übereifrig, wollten klären, trifften irgendwie nicht und stolperten einfach über die Linie. Also verdient es 1-0, aber im Entstehen eigentlich ein bisschen glücklich. Und dann war ja das Spiel, die erste Halbzeit, das war immer das gleiche Schema, ja. Nur hat es dann St. Pauli nicht mehr geschafft, wirklich gefährliche Torschüsse dann noch aus den Situationen rauszuholen. War natürlich auch daran gelegen, dass der Chris Lamatz im Mann der Innenverteidigung wirklich sehr viel weggeräumt hat. Und drum war es zur Halbzeit aber das 1:0 gestanden. Und ich habe mir gedacht, also ich bin gespannt, ob der FCA da noch reagieren kann. Aber sie haben da noch reagiert.
Ja, bleiben wir noch mal kurz in der ersten Hälfte, bevor wir dann auf den zweiten Durchgang gucken. Es hat ja vorher schon die Chance von Noah Weishaupt gegeben, wo er halt nur den Ball nicht richtig kontrollieren kann. Es wäre aber auch abseits gewesen, aber da hat man schon gesehen, okay, St. Pauli will an diesem Tag auf jeden Fall und tut da einiges. Und der FCA war lange Zeit der Partie vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt. Wenn wir da vielleicht auch nochmal konkret aufs Personal gucken. Du hast jetzt von uns schon Spieler hervorgehoben. Ich weiß aber, weil ich heute eure aktuelle Folge Viererkette auch gehört habe, dass du insgesamt mit der Innenverteidigung sehr zufrieden warst. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Also sie besteht ja praktisch aus dem auf der linken Abwehrseite Noaki Banks, ein 18-jähriger Deutsch-US-Amerikaner, der auf Hawaii in Honolulu geboren ist, aber in Dittmannsried im Allgäu aufgewachsen ist und seit der U10 beim FCA spielt. Ein Junge, der auch das Eigentor, ja, also psychisch super verkraftet hat, er dann bis zur 70. Minute weitergespielt und Jes Torop hat heute auch nochmal auf der Pressekonferenz oder danach versichert, dass er einfach ausgewechselt hat, um dann einen Stürmer zu bringen. In der Mitte dann mit Jeffrey Howelow, den Routinier, 33, seit 2016 beim FCA, ist von AZ Alkmaar damals im Januar gekommen. Und ja, er ist eigentlich der Dauerbrenner in der FCA-Abwehr. Und auf der rechten Seite dann Chris Lamazimar, 21 Kapitän der französischen Nationalmannschaft, der für mich sensationelle Entwicklung in der Bundesliga nimmt und wo ich befürchte, dass man den nicht mehr allzu lang beim FCA sieht. Und die drei haben einfach die Löcher, die entstanden sind, einfach auch durch das gute Spiel der St. Paulianer, ja, mit den tiefen Läufen, mit den tiefen Pässen, wie man halt einfach gegen so eine Dreierkette spielt, haben die dann doch noch sehr viel weggeräumt, was wirklich gefährlich ausgesehen hat, aber dann in der Endphase einfach nicht gefährlich geworden ist. Und das ist das, was wenn man so auf die Statistik und sowas schaut, das Spiel war zäh, aber ich finde, es war überhaupt nicht uninteressant aus Sicht von den Gastgebern. Ja, der FCA hat es einfach nach vorne nicht geschafft, einmal gefährlich vor das Tor zu kommen, weil eben auch das ganze Pressing, das hat einfach gepasst und da hat man gesehen, warum St. Pauli die letzten zwei Spiele 2:0 gespielt hat. Ja.
Ja, auf jeden Fall insgesamt wahrscheinlich von beiden Defensivreihen das stärkere Spiel, wenn man dann nach vorne guckt.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn man dann nach vorne guckt, wird es ein bisschen trüber sozusagen. Nicht nur das Wetter war trüber, sondern auch die Offensivleistungen. Das war ja so ein bisschen auch das, was uns in den vergangenen Spielen, bevor dann jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt schien, was uns da lange begleitet hat, dass wir halt uns zu wenig Aktionen rausspielen. Das war jetzt ja am vergangenen Samstag auf beiden Seiten der Fall. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, 0,87 XG auf St. Pauli-Seite und 0,29 auf FCA-Seite. Und damit können wir ja vielleicht den Turn Richtung zweiten Durchgang machen, weil dieser Treffer von Kümür, der ja auch erst eingewechselt worden war, den trifft er ja wirklich auch so perfekt, dass wahrscheinlich daraus diese doch relativ geringe Zahl an XG zustande kommt, weil es ja vorher nur diesen Kopfball, diese Kopfballchance noch gab.
Steve Monnier, ja.
Genau. Schilder uns mal deine Eindrücke aus der zweiten Halbzeit.
Also ich habe ja hinterher noch mit Jeffrey Howelow gesprochen. Er hat gesagt, in der Halbzeit waren alle sauer. Sie waren sauer, Trainer war sauer und sie haben sich geschworen, man muss dann einfach mit den Mitteln des Gegners arbeiten, genauso aus Spielen, also kämpfen, fighten, zerren. Das haben sie dann auch gemacht und es ist auch taktisch umgestellt worden vom Trainer, vom FCA-Trainer, vom Jes Torop auf eine Viererkette, um dann im Mittelfeld mehr präsent zu sein. Und das hat man dann auch gemerkt. Der FCA hat sich auch weiter nach vorne geschoben. Es hat dann zwar ewig gedauert, sie haben auch keine Torchancen so richtig kreiert, aber man hat schon gemerkt, das Spiel beginnt ein bisschen zu kippen und St. Pauli beginnt zu denken, ja, und geht nochmal so drauf, auch durch die Umstellung. Und dann hat er natürlich fünfmal gewechselt, FCA-Trainer, und hat zum Schluss ja alles auf Offensiv gestellt, ja, mit dem Tietz als Stürmer, Monnier vorne, zwei große Stürmer, und Dimitri Tsanoulis, griechischer Nationalspieler, hat natürlich dann auch die Flanke geschlagen auf den Matt Kömür, und der Junge, der Das ist eine heiße Aktie beim FCA. Der ist 19, ist in der Jugendform 1860 München ausgebildet worden und ist jetzt seit 23, hat einen Profivertrag und wird so langsam herangeführt. Der ist eigentlich der Kreativspieler, der zukünftige, so auf der 8 und auf der 10. Und man hat schon gesehen, wo die 20 Minuten da reinkommen, ist der macht sich keinen Kopf. Ja, der versucht was und sagen wir, der nimmt den Volley und geht da ins volle Risiko und wird belohnt. Und das war natürlich schon ein Tiefschlag, von dem sich auch St. Pauli nochmal erholt hat. Man hat zum Schluss, es war noch ein paar Mal hin und her gegangen, aber im Endeffekt waren dann beide Mannschaften mit dem Punkt, haben sie, glaube ich, auch ganz gut leben können.
Ding Dong, Werbung. Auch im Jahr 2025 unterstützt die Care wieder Kreativbrauerei das VDS-NDS-Team bei seinem Podcast. Ganz frisch eingetroffen bei Kervida ist das Kervida Bunthaus Senatsbock 2025. Es verspricht eine harmonische Komposition aus fruchtigen Heidelbeer- und dunklen Schokoladennoten, die von zartbitteren Kakaoaromen und einer dezenten Karamellnote abgerundet wird. Das limitierte Senatsbock 2025 ist ab sofort bei Kervida erhältlich und wenn ihr Interesse daran habt, solltet ihr schnell sein, denn die Vorräte sind begrenzt. Dieses und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Also ja, die Mannschaften, glaube ich, das war auch so ein bisschen Tenor in der Kabine, dann dass natürlich ärgerlich ist, aber dass trotzdem ein, auch wenn man auf die Konkurrenz guckt, ein gewonnener Punkt ist. Der Trainer hat auch gesagt, ja, in der Hinrunde hätte man das Spiel wahrscheinlich noch verloren. Kann ich ihm gar nicht so widersprechen. Also das wäre uns vielleicht wirklich noch komplett entglitten, aber da ist die Mannschaft einfach inzwischen gefestigt genug, um da ja trotzdem auch nochmal, also auch trotz des Gegentreffers dann nochmal zumindest Offensivaktionen zu suchen und zu versuchen, dann trotzdem noch auf den Siegtreffer zu gehen. Aber es sollte halt einfach nicht sein. Und ja, wenn man sich die Statistiken anguckt und auch gerade dann beide Leistungen, also jetzt aus St. Pauli-Sicht gesprochen, zusammennimmt, also die erste Hälfte überragend, auch vor allem defensiv mit dem erzwungenen Führungstreffer dann und ja, in der zweiten dann wurde auch von, haben auch Stimmen dann gesagt, dass man zu passiv wurde, nicht mehr so, hast du ja auch gerade schon angesprochen, nicht mehr so griffig in die Zweikämpfe gegangen ist und dann hat es am Ende halt einfach nicht gereicht und dann habe ich zu ganz vielen gesagt, so in der Nachbetrachtung des Spiels, dann hat man halt gesehen, warum der FCA seit, was sind es, 14 Jahre? Mhm. Seit 14 Jahren Bundesliga spielt. Ne? Also halt einfach dann nochmal da, obwohl man so lange chancenlos war, da zumindest noch einen Punkt zu erkämpfen, der oder sich zu erspielen, der ja am Ende sich wahrscheinlich fast wie ein Sieg angefühlt hat, oder?
Ja, schon. Es kommt dann noch, sagen wir, sie spielen am Dienstag so im Pokal beim VfB Stuttgart und sagen wir, für die Psyche war das natürlich gut, dass man einfach sieht, wenn man was verändert, dann kann das was bewirken, ja. Und sie haben ja schon gegen Heidenheim zu Hause, das war ja Last-Minute-Tor. Und wenn man dann bestärkt wird in das, dass man nicht aufgibt, ja, ist das immer positiv. Und so spielen sie zurzeit auch nicht immer überragend. Und darum stehen sie auch da, wo sie stehen, ja, Platz 12 mit 26 Punkten. Das spiegelt das eigentlich ganz gut wider, was sie zurzeit drauf haben. Sie können ganz vielen Mannschaften unangenehm waren. Ich hoffe, das wird man am Dienstag in Stuttgart sehen. Sie haben aber auch nicht die Klasse, dass sie Gegner wie St. Pauli oder sowas einfach bespielen. Die müssen sie niederkämpfen. Ja. Zu Hause hat es geklappt mit dem 3:1. Jetzt sind auf am Millern-Tor einen Punkt mitgenommen. Da waren manche andere Mannschaften wären froh, wenn sie das schaffen können. Obwohl ich habe gelesen, St. Pauli, die Heimbilanz ist gar nicht so gut, gell?
Nee, tatsächlich nicht. Also bisher erst 2 Siege und es müsste jetzt das dritte Unentschieden sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir haben in der Hinrunde jeweils 0:0 gegen Wolfsburg und RB Leipzig gespielt, die uns ja am nächsten Wochenende erwarten, wo wir dann hinreisen müssen. Ja, also man hat die Punkte, die man bisher so gesammelt hat, eher in der Fremde geholt. Also vor allem Baden-Württemberg liegt uns da sehr. Schade, dass wir da nicht dieses Jahr nicht mehr hin müssen. Nee, genau. Aber ich glaube auch, ne, du hast gesagt 3:1 im Hinspiel. Aber ich glaube, das war ein ganz anderer FC St. Pauli, den man da vorgestern auf dem Platz gesehen hat, als noch in der Hinrunde.
Auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Fan von eurem Trainer, von dem Alexander Blessin, der in Belgien schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Und sagen wir, mit den großen Fußstapfen, in die er treten hat müssen, mit dem Hürzeler, der übrigens hier in der Nähe von Augsburg seinen Trainerlaufgang in Pippinsried begonnen hat. Das sind vielleicht 25 Kilometer von hier in Augsburg. Also das fortzusetzen, das in Anführungszeichen, das Werk. Respekt, was er da gemacht hat, ja.
Ja, hat jetzt tatsächlich am Wochenende, glaube ich, 0-7 verloren gegen Nottingham, aber
ja.
Ansonsten zeigt er ja auch in der Premier League insgesamt, dass er doch durchaus ein sehr guter Trainer ist.
Ja, und sag mal, er hatte den neuen St. Pauli irgendwie kreiert oder angestoßen und dann, dass der Alexander Blessin das so weiterführt, hätte ich nicht gedacht. Ja, also ich hätte gedacht, dass St. Pauli mehr Schwierigkeiten hat nach dem Aufstieg. Trainer weg, es haben, glaube ich, ein paar Spieler auch den Verein verlassen. Also Respekt. Ich freue mich, wenn ich nächstes Jahr wiederkommen kann.
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir euch nächstes Jahr wieder in der ersten Liga begrüßen dürfen.
Wird schon.
Gut, wie es weitergeht, können wir gleich noch mal schauen. Ich würde das Sportliche erst noch mal abschließen. Vielleicht, wenn wir so ein bisschen gucken, was jetzt ja neben dem Punktgewinn aus eurer Sicht und den 2 Punkten Verlust aus unserer Sicht vielleicht, was insgesamt daraus folgt. In der Tabelle hat sich nichts geändert. Wir bleiben auf 12 und 13, sind Platz 2 und Platz 4 der Rückrundentabelle. St. Pauli sogar mit der besten Defensive der Rückrunde.
Der Abstand ist auch gleich geblieben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für den FCA, also zu St. Pauli. Und man hat auf Heidenheim beide Mannschaften ja einen Punkt sogar gut gemacht.
Genau, also die einzigen, die mit da unten gepunktet haben, sind Union Berlin, die einen Unentschieden geholt haben, also einen Punktgewinn. Und ansonsten war das zumindest zum Tabellenkeller nochmal ein Punkt Abstand dazu gewonnen. Was auf unserer Seite ziemlich schmerzt, ist, dass Saliakas wohl längere Zeit ausfallen wird. Er hat sich am Oberschenkel verletzt und bei Morgan Gilavogi ist noch nicht ganz raus, wie schwerwiegend das war. Der musste ja auch ausgewechselt werden.
Das war Sprunggelenk, war das, glaube ich, gell?
Genau, aber es ist noch nicht ganz klar. Hat nur noch mal, also das war, hatte wohl schon mal irgendwie an der Stelle was gehabt und dann noch mal einen Schlag drauf bekommen irgendwie. Und es ist jetzt nicht ganz klar, ist es nur eine Prellung oder ist es doch was Gravierenderes. Aber bei Saliakas ist schon klar, dass er uns mehrere Wochen fehlen wird. Ja. Das ist natürlich dann noch mal neben den verlorenen 2 Punkten sehr schmerzhaft, weil Saliakas da wirklich auch auf seiner Position sehr, sehr viel ackert und ja auch zwischendurch sogar vorne zu sehen war. Wenn er da den Ball besser kontrolliert, hätte er sogar sich noch in die Torschützenliste eintragen können, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Bei euch weiß ich nur, dass Giannoulis, der ja auch den Ausgleich vorbereitet hat, die 5. Gelbe sich abgeholt hat.
Ja, der wird gespannt sein am Samstag in Mainz, aber für das Pokalspiel am Dienstag in Stuttgart ist er einsetzbar, weil die Sperre nur in der Bundesliga zählt.
Gut, das ist natürlich dann wahrscheinlich aus eurer Sicht schon mal ganz gut. Eure Fanszene hat ja auch ja die Mannschaft bei der Verabschiedung vor allem darauf hingewiesen, dass sie den Pokaltraum doch bitte weiterleben lassen soll.
Ja.
Aber bevor wir darauf gucken, was jetzt für beide Vereine so ansteht, muss ich leider, und das ist jetzt ein bisschen kurzer Downer bei allem, was wir jetzt auch Positives gefunden haben, zu berichten. Es hat leider ja zum Ende der Partie einen Notarzteinsatz auf der Haupttribüne gegeben, wo eine Person reanimiert werden musste und ins Krankenhaus gebracht wurde. Ich weiß leider nichts Genaues und hoffe in dem Sinne einfach, dass es der Person besser geht, dass sie auf dem Weg der Genesung ist. Und ja, mehr bleibt mir dazu leider nicht zu sagen, aber ich wollte es auf jeden Fall hier erwähnen. Gute Besserung an dieser Stelle.
Schließe ich mich an, ja.
So, wie Tim letztens auch geschrieben hat in seiner Analyse, die ich auch hier verlinke, einen guten Übergang nach so einem Thema gibt es nicht. Deshalb machen wir einfach keinen, sondern sprechen einfach über die Zukunft. Und du hast schon gesagt, morgen, also wenn die ZuhörerInnen das hier hören, ist es wahrscheinlich schon Dienstag, geht es für euch im Pokal gegen den VfB Stuttgart. Dann hast du schon gesagt, dann geht's zu Mainz 05. Wie geht's denn dann in den nächsten Wochen weiter?
Danach kommt RB Leipzig nach Augsburg. Dann geht's nach Gladbach, dann kommt Freiburg und dann geht's nach Dortmund.
Das ist ziemlich lustig, weil bevor du mir jetzt sagst, was du dir da so in den nächsten Wochen erhoffst oder woran der FCA noch arbeiten muss, kann man sagen, unsere Gegner überschneiden sich ein bisschen. Wir fahren nämlich jetzt nach Leipzig am Wochenende. Okay. Dann empfangen wir Freiburg, dann geht es nach Mainz und dann müsste schon das Spiel gegen Dortmund anstehen, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz vertue. Okay. Also durchaus Parallelen im Spielplan zwischen dem FCSP und dem FCA. Was muss denn deiner Meinung nach der FCA aus diesem Spiel rausziehen, um in den nächsten Wochen da auch weiterhin eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen?
Ich sag mal, das Spiel hat halt die Probleme gezeigt, der FCA hat große Probleme, das Spiel selber zu machen gegen Mannschaften, die auf Augenhöhe sind, ja, und die sie praktisch mit den eigenen Mitteln auch bekämpfen. Das heißt, mit hohem Pressing, mit aggressiven Spielen, mit vielen Zweikämpfen, nicht aufgeben, wie so ein Terrier, der sich mal in einem verbeißt. Der FCA ist gut, wenn er Mannschaften haben, die versucht, sie spielerisch das alles zu lösen und dann mit der Zeit kein Erfolgserlebnis hat und der FCA schnell umschalten kann. So ist das Spiel. Und wenn gerade so ein Spieler wie der Claude Maurice, wenn der ein bisschen Freiräume bekommt, dann wird es gefährlich. Dann kann der FCA jeden Gegner wehtun. Und ich glaube, gegen den VfB wird es darauf ankommen, möglichst lang kein Tor zu bekommen. Und im Pokal, wenn du dann mal in Führung gehst, da kann alles möglich sein. Und der VfB ist ja gerade auch nicht so gefestigt nach 3 Niederlagen in Folge, nach dem bisschen unglücklichen Aus in der Champions League. Und sagen wir dann am Samstag in Mainz, die sind die Überraschung der Liga. Also finde ich in der Saison, wie die sich gesteigert haben. Aber hat der FCA übrigens sein allererstes Bundesliga-Auswärtsspiel gewonnen in Mainz damals. Torschütze Jan Ingvar Carlsen-Bracke. War ich auch.
Okay. Also Mainz liegt euch tatsächlich ein bisschen.
Ja, aber die spielen natürlich eine Bombensaison. Aber es ist auch eine Mannschaft, die viel von den Emotionen lebt, die auch der Trainer mitlebt. Und wenn man das in den Griff bekommt und da mal ein, zwei Tiefschläge setzt, dann ist alles möglich, ja.
Das denke ich auch. Und ich denke auch für St. Pauli ist noch einiges möglich bei dem Programm, was jetzt ansteht. RB Leipzig ist jetzt in den letzten Wochen auch nicht gerade die Übermannschaft, die sie vielleicht gerne sein würden oder die sie zumindest auf dem Papier auch sein könnten, wenn man sich so die Marktwerte der Spieler anguckt. Freiburg ist auch nicht so gut in Form gerade. Ja, wie du sagst, Mainz, also gerade nach Mainz fahren, dann ist auch noch Fastnacht, habe ich gelernt, zu der Zeit, wenn wir da sind. Okay. Also wobei dann auch jemand schrieb, also Fastnachtsspiele verlieren sie meistens. Wir werden dann sehen, wie das wird. Und ja, dass man Dortmund schlagen kann, sicherlich, das haben sicherlich alle mitbekommen in den letzten Wochen. Und auch als wir in der Hinrunde da gastiert haben, war das durchaus ein leicht schmeichelhaftes 2:1 damals für den BVB. Ja, wir werden sehen, wie das ausgeht. Robert, haben wir noch irgendwas vergessen zum Spiel, zum Drumherum, zur allgemeinen Lage beider Vereine? Möchtest du noch was loswerden?
Naja, aber ich denke, wenn man die Tabelle anschaut, so nach 20 Spielen, es zeigt schon, wo die beiden Vereine eigentlich auch hingehören. Ja, da ist, glaube ich, nicht mehr so viel Glück oder auch Pech dabei, wie man es sehen, sondern so nach 20 Spielen, das ist schon Tendenz, wie man es einfach sehen kann. Aber ich finde, beide Vereine sind eine Bereicherung in der Liga. Ja, der FCA, weil er halt einfach seit 14 Jahren erfolgreich dagegen ankämpft, was große Vereine nicht geschafft haben, einfach nicht abzusteigen und gerade 3, 4 spannende Jugendspieler haben und einfach so an der Schwelle steht, dass man sagt, okay, jetzt geht man vielleicht ein bisschen den nächsten Schritt nach oben. Ja, und bei St. Pauli einfach drinbleiben und das möglichst früh festmachen, weil dann kann man auch im Kader schauen, was kann man vielleicht noch tun. Und also für die Bundesliga auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich schleime jetzt nicht, ich meine es wirklich so.
Ja, danke auf jeden Fall für die lieben Worte. Und ich hatte auch schon vor der Saison von einigen gehört, dass sie sich freuen, dass es dieser Hamburger Verein geschafft hat und nicht ein anderer.
Ja, aber der ist ja gerade auch drauf und dran, oder? Sie haben jetzt zwar 2:2 gegen Hannover gespielt, Sonntag war das, gell?
Heimspiel. Aber da ist ja noch alles so eng Wahnsinn, in der zweiten Liga. Und ich fände es auch ganz schön, wie du sagst, wenn man sich das aus entspannter Lage irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht am 29., 30. Spieltag oder so schon zumindest sicher zu sein, nicht mehr absteigen zu können. Und dann kann man sich das ganz Ruhe anschauen. Ist dann sicherlich auch ja in Sachen Verhandlungsposition, wenn man sagen kann, man spielt definitiv auch 25, 26 ja. Bundesliga. Wir haben ja auch einige Spieler ausgeliehen noch, die sicherlich auch ihren Anteil daran haben, dass es jetzt ja mit 7 Punkten in die Rückrunde ging. Denen kann man dann vielleicht auch sagen, Mensch, möchtest du nicht, oder den anderen, den abgebenden Verein dann sagen, wir würden ihn dann gerne behalten und dass er hier weiter Bundesliga spielen kann. Aber das ist alles Zukunftsmusik für heute Abend. Soll es das erstmal gewesen sein. Robert, ich danke dir für die beiden Gespräche und
ich sag danke.
Wir sehen uns einfach kommende Saison wieder.
Dann auf jeden Fall, weil dann hoffe ich, dass der Zug pünktlich ist.
Das sind schöne Wünsche. In dem Sinne danke dir und einen schönen Abend. Ciao, ciao.
Schönen Abend. Ciao.